Und da ist er wieder, der Sonntag, diesmal aber in einer neuen Zeitrechnung, Uhrenvergleich, kurz nach 10 Uhr Winterzeit. Und zum Glück hatte auch er seine Uhr umgestellt, Bischof Christian Stäblein. Oder haben sich eine Stunde gewartet, weil nach Sommerzeit wäre ja jetzt schon 11 Uhr.
Nee, Herr Wittke, ich bin auch gerade erst gekommen. Sehr und gut. wenn ich zu früh hier gewesen, also wenn ich jetzt eine Stunde gewartet hätte, also würde ich Ihnen das jetzt hier erzählen wollen.
Nicht wirklich? Aha, okay. Ich hätte es auch nicht weiter gesagt. Wobei, vielleicht, ich weiß nicht.
Ich glaube, wir sollten anfangen.
Besser ist.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich wollte eigentlich anders einsteigen ins Thema, aber Sie haben mir gerade so ein bisschen eine Steilvorlage gegeben mit Ihrer Reaktion gerade. Ich behaupte jetzt mal, Ihr Misstrauen mir gegenüber, mir nicht zu sagen, dass Sie sich in der Zeit geirrt haben könnten. Wie gesagt, Sie waren ja bestimmt rechtzeitig hier. Dieses Misstrauen, behaupte ich jetzt mal, war eher ein wenig gespielt, also hoffe ich auf jeden Fall. Aber es passt irgendwie zum Thema, was ich ansprechen möchte. Wenn ich etwas missverstehen will, dann schaffe ich das auch. Mir geht das so bei dieser ganzen Stadtbilddebatte von Friedrich Merz. Denn so wie ich ihn verstanden hatte, konnte ich ihm recht geben, ehrlich gesagt. Bei mir hat auch ein Unsicherheitsgefühl zugenommen und ich hatte eine Personengruppe von Menschen vor Augen, die mich tatsächlich verunsichern in einer Art und Weise, die ich vor 10, 20 Jahren nicht gespürt habe. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sehr gut die verstehen, die sagen, wie, der Bundeskanzler macht nur am äußerlichen Fest, also am Stadtbild, dass ich mich von Menschen bedroht fühle. Dabei bin ich doch ganz friedlich, habe zwar nicht die Hautfarbe von Herrn Merz, aber tue deswegen doch niemandem etwas. Wieso greift er mich an? Also dieser Generalverdacht. Ich glaube, hinter der Auslegung, wie ich etwas verstehe, steckt ganz viel Voreingenommenheit gegenüber auch der Person, die etwas sagt. Also vertraue ich dieser Person oder vertraue ich ihr nicht oder will ich ihr einfach nicht vertrauen? Was meinen Sie, Herr Bischof?
Ich meine, lieber Herr Wittke, dass genau das Letzte der Punkt ist. Es geht um Vertrauen. Kommunikation, also wenn wir miteinander reden, das setzt immer voraus, dass es irgendwie auch eine Art Grundvertrauen gibt. Das kennen wir ja auch aus Freundschaften. Wenn wir uns gut verstehen oder verstanden haben und dann etwas das Vertrauen zerstört, dann kann man auch oft gar nichts Richtiges mehr sagen. Jedenfalls nichts, was nicht bei dem anderen auch wieder Ärger hervorruft. Also damit wir einander vertrauen, braucht es ja ganz verschiedene Dinge. Also die Aussagen müssen glaubwürdig sein und ich muss dem anderen das auch abnehmen. Aber ich muss eben, damit ich es dem anderen auch abnehme, auch der Person selbst an der Stelle vertrauen können. Das wäre so ein Stück mein Hinweis auf die Debatte, die wir da jetzt erlebt haben oder erleben. Ich glaube, Politikerinnen und Politiker sollten aus meiner Sicht immer dafür sorgen, dass sie in dem, was sie sagen, auf Vertrauen setzen und auch Vertrauen stiften. Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man möglichst klar benennt, was man meint. Also so Geraune ist an dieser Stelle ist sowieso wenig hilfreich im Leben.
Ein bisschen undifferenziert, ne?
Ja, Geraune ist nicht, naja, oder auch, dass es so sich in Andeutungen ergeht oder so. Das kennen wir ja auch sonst aus der Kommunikation. Das hilft nicht.
Ist denn aber schon so viel Vertrauen irgendwie im Vorfeld schon zerstört worden? Haben Sie das Gefühl? Oder darf man, sollte man, muss man Politikerinnen und Politikern auch einen Vertrauensvorschuss geben? Oder haben Sie den aufgebraucht?
Das ist mir jetzt fast auch schon wieder zu pauschal. Ja, ich denke immer, man sollte Menschen zunächst einmal einen Vertrauensvorschuss geben. Wir leben davon, dass wir uns vertrauen und dass wir den Menschen auch immer erstmal Gutes zutrauen. Aber ich will jetzt auch nicht zu naiv sein. Wir sind im Feld der Politik. Es geht auch um Interessen. Es geht immer auch darum, in eigener Weise bestimmte Dinge zu markieren oder durchzusetzen. Am Ende, finde ich, müssen Politikerinnen und Politiker, so sie es schaffen, dafür sorgen, glaubwürdig zu sein, dass sie zu den Menschen und im Blick auf die Lösung von Herausforderungen oder Problemen reden wollen und jedenfalls nicht zur Abwertung anderer Menschen.
Man kann das Thema, das wir gerade besprochen haben, auch überschreiben mit dem Begriff Vorurteile. Also Vorurteile bestimmten Personengruppen gegenüber, Vorurteile aber auch einem Bundeskanzler gegenüber. Der kann das doch nur bösartig gemeint haben. Ich glaube, Vorurteile sind so alt wie die Menschheit selbst vermutlich. Warum ist es aber so? Warum kriegen wir die nicht weg oder nur so schwierig weg? Dann müssen die ja vielleicht auch irgendwie eine hilfreiche Funktion haben, oder? Wie ist das? Wo gibt es zum Beispiel, Herr Bischof, wo gibt es in der Bibel Vorurteile und wie wird mit denen umgegangen?
Also wir reden ja im Grunde über das große Feld der Bilder, die wir uns von Dingen oder Menschen machen und die wir uns oft auch machen müssen, weil die Wirklichkeit ist sonst so überkomplex. Mhm. Wir wissen ja auch, jeder und jede ist anders und alles kann man auch nochmal ganz anders sehen. Aber um sozusagen diese Komplexität oder oft eben auch Überkomplexität, also dass etwas viel zu viel Kompliziertes irgendwie, das müssen wir für uns reduzieren und dafür brauchen wir Bilder. Manchmal sind diese Bilder oder Stereotypen auch ganz hilfreich. Ich würde mal sagen, weil Sie das jetzt auch nochmal angesprochen haben, ich hätte schon so ein Bild, dass ein Bundeskanzler Vertrauen stiftet und verbindet an bestimmten Stellen. Aber das sind natürlich sozusagen Schubladen, die wir brauchen.
Vereinfachung?
Wir müssen das für uns sortieren, so ganz allgemein im Leben. Und dann gibt es in der Bibel doch, glaube ich, ein paar Dinge dazu. Das ist ganz spannend. Also zum einen gibt es ja auch immer Bilder, die Menschen von Jesus haben. Das fängt schon in der Bibel an, dass die Menschen ein bestimmtes Bild von ihm haben. Das wird sogar an einer Stelle mal von ihm selber gesagt. Die Leute sagen, ich sei ein Fresser und Säufer.
Was?
Ja. Aha. Das hat damit zu tun, denke ich, dass er, wenn man jetzt mal auf das guckt, was er verkündigt hat, also was er gepredigt hat, dass er immer wieder ja von der Fülle und dem Jetzt gesprochen hat. Ja, dass das Reich Gottes nicht nur nah ist, sondern dass es mit ihm herbeigekommen ist und dass wir das feiern sollen und dass er mit Menschen zusammengesessen hat, mit allen Menschen auf seine Weise zusammengesessen hat, die an einen Tisch geholt hat. Aber die dagegen waren oder vielleicht auch einfach nur aus der Distanz nicht wussten, worum geht's da eigentlich, die haben sich so ihr Bild gemacht. Und aus diesem Bild ist dann auch so ein Urteil oder so ein Vorurteil oder so drüber reden geworden. Das ist ja eigentlich ein Fresser und Säufer. Es gibt noch eine andere Sache in der Bibel, die ist auch ganz spannend und sehr zentral dafür, die sagt, im Blick auf Gott, du sollst dir kein Bildnis machen.
Ja, stimmt.
Ja, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Weil was ist mit Bildern insgesamt? Bilder heißen ja immer, ich fixiere auch etwas, ich mache etwas fest, ich binde jemanden in meiner Vorstellung daran, so oder so zu sein. Und was da so fundamental für Gott ausgesagt wird, das gilt bei allem, was wir so brauchen an Bildern, im Miteinander umgehen, an Stereotypen und leider dann auch oft an Vorurteilen. Vorurteil meint ja nochmal, wir reden im Grunde über ein Urteil, ohne zu wissen. Also das macht das, unterscheidet das auch nochmal von Bild oder Stereotype oder so.
Vorurteil.
Vorurteil eben, ohne vorher etwas zu wissen und damit auch oft falsch. Aber dieses, du sollst ja kein Bildnis machen, bringt uns eben ein Gefühl dafür zurück, am Ende soll es doch immer lebendig bleiben und sollen wir immer dafür achtsam sein, dass unsere Bilder auch nicht stimmen und dass das Leben als lebendiges Leben nochmal ganz anders ist.
Dass nichts wirklich immer für immer festgelegt ist, wie so in einem Bild, nicht fixiert ist.
Wir selbst auch nicht.
Ja, das gibt dann auch Entwicklungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir schon von so einigen Bibelstellen gehört, kurz angerissen von Ihnen. Aber bevor wir jetzt zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag kommen, worum geht es heute übergeordnet als Thema, als Motto an diesem Sonntag?
Um Heilung. Und zwar um ganzheitliche Heilung. Aha. Bisschen aus der Mode gekommenes Wort, würde ich fast sagen, ganzheitlich. Aber meint ja doch, es geht eben nicht nur um physische Heilung. Was heißt da schon nur? Auch das ist etwas ganz Großes. Also jetzt nochmal sortiert. 19. Sonntag nach Trinitatis. Sind ja so ein bisschen die festlosen Wochen jetzt bis zum Adventsanfang. Wir zählen uns so auf die 20 hin, was diese Sonntage nach Trinitatis angeht.
Ja, bei 20, da wird es dann bei Graf Zahl blitzen und donnern.
Genau. Und das Thema ist, glaube ich, hochinteressant, Heilung und wie und warum und was eigentlich, sage ich mal, und was der Glaube da wirkt und wie das kommen kann. Es gibt ja ganz viele schöne Geschichten dazu in der Bibel. Mancher kennt wahrscheinlich so diese eine aus den frühen Zeiten, vielleicht aus der Christenlehre oder Kindergottesdienst, wenn es da gab, da bringen sie einen Gelähmten zu Jesus. Mhm. Und weil die Leute aber so um Jesus herumstehen, dass man gar nicht zu ihm durchkommt, lassen die Freunde den Gelähmten, der nicht laufen kann, der eben auf so einer Matratze ist, lassen die den durchs Dach.
Ne?
Ja, sie kennen die Geschichte auch. Ja,
muss
sie
auch mal zeigen.
Ist doch sozusagen so, heute würden wir sagen, ikonisch. Ja? Man stellt sich so vor, Dach abdecken und dann wird so an vier Seilen oder Tauen, so dicken Tauen, dieses Bett runtergelassen, auf dem der liegt. Und dann kommt der, das sind dann immer so die Bilder, direkt vor Jesus da an. Und an diese wunderschöne Geschichte wollte ich noch mal erinnern, weil ich sie heute ja nicht lese.
Vermutlich nicht lesen.
Nein, sondern, aber ich lese eine, die ist ähnlich, aber natürlich noch mal anders.
Geht es auch um gesellschaftliche Heilung? Weil das würde so insgesamt zu unserer Zeit passen.
Es geht jedenfalls um die Debatte darum.
Okay. Jetzt bin ich gespannt, Herr Bischof.
Johannesevangelium, also von den vier Evangelien im Neuen Testament, das vierte Evangelium und da im fünften Kapitel. Und jetzt lese ich einfach. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Orte war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten sie Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Als sie so anfingen mit der Geschichte und es dann zu dem Kranken kam und es hieß, der ist 38 Jahre schon krank und so, da dachte ich, oh wow, was für eine Geschichte, die habe ich ja noch nie gehört. Und auch das mit den Hallen, ich kenne die tatsächlich nicht, diese Geschichte. Und dann ging sie weiter und dann dachte ich, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich nichts von der gehört habe, warum ich die nicht im Religionsunterricht als Kind zeichnen musste, anders als die Geschichte mit dem Gelähmten, der übers Dach da reingelassen wird. Ich sag mal, so ein bisschen platt, die ist ja total langweilig.
Sie sehen mich staunen, aber bitte,
okay, sagen Sie, ja. Also langweilig oder, also die hat so, der, wenn ich jetzt nur an die Geschichte denke, die hat nicht so richtig so einen Spannungsbogen.
Ah, okay, ja, ich verstehe.
So, weil es dann irgendwie mit einmal sich wendet, warum darf er jetzt am Sabbat seine Matratze da tragen oder seine Sachen nicht und und dann geht er zu Jesus und wieder zurück und dann ging er hin und irgendwie das flacht so ab nach dem, dramatischen Auftakt.
Ich verstehe. Also erstmal, das, was ich gelesen habe, hat sozusagen zwei Teile. Also das eine ist diese Heilungsgeschichte und das andere ist die Debatte da drumherum, in der Tat. Und da verstehe ich sie gut. Das ist irgendwie nicht sehr aufbauend, sondern da wird irgendwie gestritten. Und das
um etwas, was mich oder was uns, glaube ich, in der heutigen Zeit so, ist doch egal, ey, freut euch doch, oder ist doch doll, dass er jetzt geheilt worden ist, was macht ihr euch da jetzt?
Freut euch doch daran mit. Was wir, ich will das einmal einordnen, weil das ja auch so, wie es dann gelesen wird, wenn man es nicht erklärt, auch so einen ganz stark antijüdischen Zug kriegt. den wir natürlich...
Ja, so ein bisschen Meckerköppe irgendwie so.
Naja, aber auch, also so ist ja immer so, wie das bei Johannes ist, nicht? Die Juden verfolgen ihn und wollen ihn töten und so. Ach so. Das hat ja schon so was Antijüdisches, dass man immer wieder dann das da einbringt. Man muss sich ganz klar machen, wir reden hier sozusagen von einer Geschichte, die von konkurrierenden Gruppen erzählt. Da sind die Juden, die Jesus anhängen, Christusgläubige, Jesusgläubige Juden. Mhm. Und da sind die Mehrheit zu der Zeit, die das nicht tun. Mhm. Und wenn dann diese Geschichten später aufgeschrieben werden, dann dokumentieren die sozusagen diese im Grunde innerjüdische Auseinandersetzung. Okay. Nur man kann es falsch verstehen. Man kann diese Geschichten aus dem Johannesevangelium falsch verstehen und dann kann man sie missbrauchen und instrumentalisieren für Antijudaismus oder Antisemitismus. Und das darf auf keinen Fall sein. Da würde ich jetzt mal gleich sagen, wenn wir fragen, was krank macht, Antisemitismus macht krank.
Okay, guter Punkt, ja.
So, richtig. Jetzt gehen wir zum ersten Teil der Geschichte wieder zurück und dann gucken wir nochmal, warum war. Sie wollten ja wissen, ob es um gesellschaftliche Heilung auch geht. Dann gucken wir vielleicht gleich nochmal auf den zweiten Teil. Jetzt kommen wir erstmal zum ersten Teil. Ist ein bisschen braucht die Szenerie, glaube ich, Erklärung. Also an diesem Teich Bethesda ist das eben so, da liegen ganz viele, die Gebrechen haben, die Handicaps haben, würden wir wahrscheinlich heute sagen, wird da ja auch genannt, Kranke, Blinde, Lahme, Menschen mit Gebrechen, Ausgezehrte. Und dieses Wasser, das bewegt sich von Zeit zu Zeit. Und dann, wenn es sich bewegt, soll es heilsam sein.
Ah, okay.
Ja, ist so ein bisschen, wie wir ja über die Jahrtausende viele Geschichten darüber haben, wann etwas an welchem Ort heilsam ist. Und so ist das mit diesem Teich oder den Teichen da in Bethesda. Und dieser 38 Jahre lang dort liegende ist aber eingefahren, wie die Lage so ist, nicht mehr schnell genug, um dann der Erste zu sein, denn es heilt nur den oder die Ersten.
Das ist der Punkt. Verstehe. Ja? Okay, gut.
Und jetzt kommt Jesus und trifft den und sagt, was ist mit dir? Und er sagt, schafft das nicht dahin. Genau genommen, wenn man jetzt mal, was Sie sagen, ist ja so langweilig, ist total spannend an der Stelle. Jesus fragt, als Erstes fragt ihn ja Jesus, willst du geheilt werden? Und dann antwortet er aber nicht. Der antwortet nicht auf die Frage, will ich geheilt werden? Ja, ich will oder so. So wie wir das von anderen Geschichten mit Jesus kennen. Ja, ich will wieder sehen oder sowas. Und dann legt er dem irgendwie Speichel auf die Augen. Sondern er sagt, guck mich doch an, schaffe ihn nicht. Ja, also willst du geheilt werden? Nö, geht ja gar nicht.
Also er hat schon den Glauben verloren.
Das Ja hat er schon nicht mehr. Ein Ja darauf hat er schon nicht mehr. Oder kommt ja auch dazu, man kann sich ja auch, jetzt übertrage ich mal das ein bisschen, man kann sich ja auch mit den Dingen sehr einrichten im Leben, die einem ein Handicap sind. Also, dann muss ich da nicht mehr raus, dann müssen wir auch nicht mehr aufbrechen, dann ist das eben jetzt 40 Jahre so. Da habe ich mich jetzt auch dran gewöhnt, jetzt muss auch keiner mehr kommen, der die Sache stört. Das kann man auch gesellschaftlich so sehen, dass wir aus bestimmten Dingen nicht mehr ausbrechen wollen. Ist ja nun auch mal einfach so, wie es immer ist. Und was soll die blöde Frage? Man kann ja sowieso nichts daran ändern.
Okay.
Und dann sagt er einfach, steh auf oder nimm dein Bett und geh, nimm deine Matratze und geh hin.
Und er geht jetzt auch nicht ja zum Wasser, um dann geheilt zu werden, sondern der ist mit diesen Worten geheilt.
So ist es, das steht da ausdrücklich und sogleich war geheilt. Erst heißt der Satz ja irgendwie, geh dahin. So.
Bis dahin finde ich das auch alles interessant und spannend und gut. Hätten Sie mal da aufgehört danach.
Ja, okay, kann ich mir ja nochmal überlegen fürs nächste Mal. Nein, aber dann geht's los. Was ist denn da eigentlich passiert? Und also wenn wir jetzt mal, Sie haben ja danach am Anfang auch gefragt, Krankheit oder dieses Gebrechen sozusagen auch als eine Form erleben, was Krankheit immer ist, nämlich ein Ausschluss aus einer Gesellschaft an der Stelle. Ja, die liegen da ja alle, sind sozusagen aus ihrer damaligen Gesellschaft heraus exkludiert. Dann geht es ja darum, dass Jesus den Raum wieder öffnet an diesem Punkt für den Eintritt in die Gesellschaft, auch in ihre Rituale, in ihre Ordnung, in all das, was dazugehört. Und jetzt bricht schon der erste Streit aus. Wieso? Wieso macht er das? Was bedeutet das für die Ordnung? Wieso macht er das an dem Tag, wo das eigentlich nicht vorgesehen ist? Weil das machen wir ja immer in den gleichen Zeitrhythmen, eigentlich an anderen Tagen.
Also das müssen wir jetzt nochmal sagen, nicht vorgesehen, weil am Sabbat eben niemand sich, also ja, was, die dürfen sich nicht bewegen oder was? Also die dürfen keine Matratzen tragen.
Also, genau, also die dürfen natürlich auch das ist jetzt wieder sozusagen etwas, was dann zu einem furchtbaren antijüdischen Vorurteil oder Stereotyp geronnen worden ist, dass die nichts Gutes tun dürften am Sabbat. Das ist alles Quatsch. Aber an dieser Stelle geht es darum, dass die Frage nach dem Rahmen und der Ordnung auch in gesellschaftlicher Hinsicht und damit in die Frage, wer integriert eigentlich wen in was und wer schließt wen aus was aus, kräftig diskutiert wird. Und wer ist jetzt auch zuständig an dieser Stelle? Mhm. Und da sagen die dann, wieso macht der das jetzt? Also das ist doch hier bisher, und dann kommen all die Fragen, die dazu kommen, wieso jetzt der, wieso jetzt der eine, was ist mit all den anderen, wenn wir so anfangen, wie sollen das werden, auch in unserer Gesellschaft? Und dann sind wir mittendrin in diesen Streitigkeiten, die, glaube ich, um jede Form, was wir als Krankheit ansehen, was man damit machen kann, wer die Hilfen bekommt, die es dafür braucht und wer nicht und was das heißt, wenn man in diesen Systemen anfängt, die Dinge aufzubrechen, die das eigentlich Spannende sind bis heute, wenn wir über Systeme und Gesundheit und nicht zufällig sagen wir das ja fast immer in einem Wort, Gesundheitssystem, anfangen zu diskutieren. Ich sehe schon, das macht Ihnen nicht so richtig viel Spaß.
Doch, doch.
Wir freuen uns eher ein bisschen daran, dass etwas anderes in der Geschichte drinsteckt, nämlich das ganze 38 Jahre, was soll das heißen, fast das ganze Leben liegt er da. Und wann auch immer er dann diese Geschichte oder wer auch immer die später erzählt, mit einem abrupten Impuls ändert sich das. Und all der Glaube, das könne sich nicht mehr ändern, wird in einem Moment weggewischt.
Ja, da bin ich ja dabei. Aber
Sie wollen noch mal zu dem anderen
ich fand das jetzt spannend. Also nicht, dass ich das nicht ich jetzt auch. Sondern jetzt fand ich spannend, weil wenn man jetzt auf diese alte Geschichte schaut, finde ich es irgendwie merkwürdig, weil ich irgendwie denke so, ey, ist doch klar, warum fangen die jetzt da an, so kleinkariert irgendwie zu sein, dass der nicht am Sabbat da seine Matratze tragen kann. Wenn Sie es aber jetzt auf die heutige Zeit beziehen und wir sagen, okay, wie kümmern wir uns denn um die Menschen, die es jetzt notwendig haben? Und kümmern wir uns intensiv genug um diese Menschen? Oder sind wir da auch kleinkariert und sagen, naja, also keine Ahnung, der Obdachlose, vielleicht, also der könnte doch bestimmt arbeiten, der will nur nicht.
Kommen Sie mal so als Geflüchteter ohne gesetzliche Krankenversicherung hier ins Gesundheitssystem.
So, warum also, ist der überhaupt hergekommen?
Wenn wir nur über Gesundheitssystem reden, und das ist das, was ich meine an der Stelle. Und dann wird es ganz brisant, weil da können wir jetzt eine Weile sagen, das macht Jesus super. Und wenn es dann zum System auch wieder werden soll, fangen wir auch an und werden sagen, ja super, ist ja gut, aber wie soll das jetzt für alle gehen? Wie wird daraus eine andere Ordnung? Wer bestimmt eigentlich, wer in welche Gemeinschaft drin ist und wer sozusagen mit hinein darf? Und dann wird das eine hochinteressante Geschichte für uns alle und dann wird das auch gar nicht mehr so ganz leicht mit der Lösung. Und dann ist dieser Impuls, den die Geschichte setzt, am Ende, und da sind sie ja am Anfang schon gewesen und finde es fast ein bisschen langweilig, weil das Ende so schnell da ist. Am Ende geht es doch darum, dass dieser Mensch wieder am Leben teilnehmen kann. Ich übersetze auch da nochmal das Wort ganzheitliche Heilung, am Leben teilhaben können. Sag mal, auf andere Weise krank. Handicaps haben wir alle in bestimmter Form. Die Frage ist ja oft, kann ich an diesem Leben teilhaben oder nicht?
Wow, hätte ich nicht gedacht, dass Sie da so eine Verständniswendung bei mir hinbekommen zum Spannenden. Jetzt habe ich Sie tatsächlich anders verstanden und vor allem anders empfunden. Danke dafür. Jetzt haben wir vorhin schon ausführlich über Vorurteile und Vertrauen und Misstrauen gesprochen, sodass ich jetzt in der Fürbitte um und für Verständigung bitte, um ein gegenseitiges Zuhören bitte, um ein, ja, ich mach's mal ganz groß, liebevolles Aufeinanderzugehen bitte. Das wäre so toll, wenn das gelingen könnte.
Gott, wir bitten dich, lass uns zuhören, dass wir unsere Ohren nicht verschließen vor dem, was Menschen bedrückt, dass wir nicht glauben, wir wüssten schon alles und wir wüssten es ohnehin besser. Lass uns hören, wie du uns hörst. Und Gott, lass uns aussprechen, was wir loswerden müssen, was wir in Wahrheit sagen wollen. Gib uns die Kraft, nicht drumherum zu reden und die Dinge nicht nur runterzuschlucken. Lass uns den Mund auftun, wo Unrecht herrscht und Menschen verfolgt werden. Vor dir, Gott, können wir alles aussprechen. Danke. Und lass uns miteinander reden, hören, sagen, spüren, wie das verändert, wie es Dinge öffnet, wie wir neu sehen, wie wir im Reden aufbrechen können, weil wir verstehen den anderen und uns und dich, Gott, was du mit unserem Leben willst und wie sehr du es liebst. Wir danken dir dafür, für dein Ohr, für deine Worte und für unser Leben.
Amen. Und wenn wir uns mal wieder und wenn Sie sich mal wieder mit jemandem anderen die Köpfe heiß reden, auch dann tut es gut, mal kurz innezuhalten und sich eines bewusst zu machen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, wie ist es eigentlich bei Ihnen? Also klar, wir sind noch nicht mal im November, aber haben Sie schon Weihnachtsgeschenke?
Herr Wittke.
Ja.
Nein, doch.
Oh. Tatsächlich?
Eins habe ich.
Ja.
Für Sie.
Never ever. Da haben wir hier von Misstrauen gesprochen.
Vertrauen Sie mir nicht. Vertrauen Sie mir nicht. Für eine Frage. Haben Sie schon welche?
Nur im Kopf. Aber ich mache mir schon Gedanken über Adventskalender für meine Liebsten.
Das ist
schon.
Sehr gut.
Ja?
Sehr gut.
Nee, bei Ihnen nicht so. Ich merke schon. Ja. Ich bin gespannt. Ich merke mir das aber, was Sie hier gerade gesagt haben.
Ja, das will ich hoffen.
Ja.
Warten Sie es ab.
Ja, ich bleib dran. Schönen Sonntag wünschen wir Ihnen. Kommen Sie vorurteilsfrei und mit ganz viel Vertrauen durch die nächsten Tage, durch die nächsten Wochen, durch Ihr Leben.
Genau. Und noch einmal die Jacke nehmen und rausgehen. Herbst, so schöne Blätter.